Ja, heute haben wir eine kleine Geschichte vor uns in Apostelgeschichte 18, die mir auch sehr geholfen hat, gerade im Hinblick zu erkennen, wie der Geist durch verschiedene Geschwister zusammenwirkt und etwas Wunderbares dadurch entstehen lässt. Wir hatten ja letzten Sonntag den Vers in Römer 12, Vers 1 gelesen und auch Gemeinschaft darüber gehabt, dass wir unsere Leiber geben sollen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Und dann gibt es noch weitere Anweisungen in Römer 12 betreffend dem Aufbau im Leib als Glieder von Gott gesetzt. Dann gibt es noch Anweisungen für unseren Umgang in der Gemeinde, für unseren Wandel im Hause Gottes. Und in Kapitel 12 spricht Paulus auch über unseren alltäglichen Wandel, wie er sich so das wünscht, der Herr. Dieses ganze Kapitel hat 21 Verse. Und dieser Vers 11, Römer 12, Vers 11, der ist genau in der Mitte platziert. Er bringt alles in die Wirklichkeit. Und selbst dieser Vers, ja, seid brennend im Geist, der hat ja auch drei Teile, der Vers 11. Da heißt es in einer Übersetzung, im Fleiß, nicht träge. Und bei uns heißt es, seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt, seid brennend im Geist, dient dem Herrn als Sklaven. Und das sind auch wieder drei Dinge angesprochen und in der Mitte steht, seid brennend im Geist. So, der Geist muss heute unser Fokus sein. Ja, der Herr heute, er ist der Geist. 2. Korinther 3, Vers 17. Er ist heute der Geist. Wir sehen den Herrn heute nicht. Er ist ja der aufgefahrene Menschensohn, aber er wurde in Auferstehung zum Geist und er gibt uns das Leben. Ja, der Herr sagt, der Geist ist es, der das Leben gibt. Oder Römer 8 sagt, die Gesinnung des Geistes ist Leben und ist Frieden. Und der Geist wirkt alles. Alles, was Gott möchte, alles, was der Herr vollbracht hat, wird durch den Geist heute in die Wirklichkeit durch unseren Glauben gebracht. Wunderbar. Ich war noch erinnert an den Vers in Sacharja 12, Vers 1, kennen ja auch viele, dass Gott den Himmel ausgebreitet hat, die Erde gegründet und den Geist des Menschen in seinem Inneren gebildet hat. Amen. Da hat sich Gott auch auf den Menschen hin fokussiert. Ja, ohne den Geist ist der Leib tot. Aber durch den Geist können wir uns auch dem Herrn hingeben. Und das ist sehr kostbar für Gott. Und der Geist wirkt. Ja, brennend im Geist, da hat man vielleicht so Vorstellungen. Und irgendwie lässt mich das auch immer wieder nachsinnen, nachforschen. Brennend im Geist, was ist das? Wann bin ich brennend im Geist? Wie erfahre ich den Geist? Und da kam ich dann auf diesen Textabschnitt in Apostelgeschichte Kapitel 18. Ich möchte mal anfangen mit Vers 24. Da war ein Jude namens Apollos, aus Alexandria stammend, ein beredter Mann, der kam nach Ephesus und er war mächtig in der Schrift. Dieser war im Weg des Herrn unterwiesen und brennend im Geist redete und lehrte er genau über Jesus, obgleich er nur die Taufe des Johannes kannte. So, er hatte sich mit dem Wort beschäftigt. Er kannte genau was Jesus vollbracht hat. Und wir haben ja heute Morgen auch vieles von dem Herrn ja offenbart, was er vollbracht hat in Jesaja 53, dass er für uns als Opferlamm sich in den Tod gegeben hat, dass er für unsere Sünden am Kreuz sein Blut vergossen hat. Das ist wunderbar. Und auch in den Evangelien sehen wir das Leben des Herrn. Und dieser Apollos, er hat bestimmt, war da interessiert, was hat der Herr alles geredet? Was hat der Herr gewirkt? Wie hat er den Menschen, was hat er alles den Menschen Gutes getan? Ja, es ist schon gut, dieses irdische Leben des Herrn zu kennen. Und auch, was er als Mensch auf dieser Erde vollbracht hat. Und dieser Apollos, der hat darüber gesprochen. Der hat es verkündet. Er redete genau über Jesus. Genau. Ja, dass andere auch diesen Jesus kennenlernen. Und ich muss auch sagen, als ich zum Glauben kam, das Kostbarste für mich war, dass der Herr meine Sünden vergeben hat. Das war so kostbar. Das war wie ein schwerer Rucksack mit Steinen vollgepackt, den ich da jeden Tag umher schleppe und jeden Tag mir mehr Steine aufhäufe. Der Herr hat ihn mir weggenommen. Ich war frei von meinen Sünden, frei von all meinen Verfehlungen, Ungerechtigkeiten, Gottlosigkeit. Und es war so kostbar, dass ich es allen erzählt habe. Ich habe gedacht, der Herr ist ja gestorben für alle unsere Sünden, also für die der ganzen Menschheit. Er ist die Sühnung nicht nur für unsere Sünden, sondern die der ganzen Welt. Und das habe ich dann meinen Freunden gesagt. Und dass ich diesen Jesus kennenlernen durfte und dass dieser Jesus für mich gestorben ist und dass er meine Sünden in den tiefsten Ort des Meeres hineingeworfen hat und sie sogar vergessen hat. Und das war wunderbar. Und das war für mich die Kostbarkeit damals, als ich zum Glauben kam. Und auch der Apollos, er hat bestimmt so eine Kostbarkeit an dem Herrn erkannt. Und das hat ihn in seinem Geist brennend gemacht. Das Wort, das Wissen, die Kenntnis und das Schauen des Herrn macht unseren Geist brennend. Und das geschieht durch das Wort und auch durch das Hören des Glaubens. Also er war ja da in Ephesus und dann hat das Ehepaar Priscilla und Aquila, die haben den Reden hören. Und dann haben sie gewusst, der hat ein Herz für den Herrn. Und er ist offen, hungrig. Ist auch ein Zeichen eines brennenden Geistes, dass man offen ist, hungrig für mehr vom Herrn. Mehr den Herrn erkennen. Ja, nicht stehen bleiben, ja, diese Kostbarkeit nicht zur Routine werden lassen, sondern der Geist, er offenbart sich immer weiter. Er offenbart den Herrn immer tiefer, immer reicher. Er ist ja unausforschlich reich. Und sie haben ihn dann zu sich genommen, beiseite genommen und haben ihn den Weg etwas näher erklärt. Also wie heißt es? 26, danke. Und er fing an, mit Freimut in der Synagoge zu reden. Also das ist auch noch der Freimut. Wenn wir was gesehen haben vom Herrn und jedes Kennzeichen des Herrn ist so kostbar. Ja, wir müssen nicht alle das Gleiche sehen vom Herrn, aber wir sehen alle etwas vom Herrn. Und es ergänzt sich doch. Und das können wir auch mit Freimut bezeugen. Ja, was ich gesehen habe, was ich berührt habe, was ich geschmeckt habe vom Wort des Lebens, das können wir auch mit Freimut verkündigen. einander bezeugen. Und als Priscilla und Aquila ihn hörten, nahmen sie ihn zu sich und legten ihm den Weg Gottes genauer dar. Wunderbar. Er war bereit, mehr vom Herrn zu erkennen. Und er war ein Gefäß, das der Herr benutzen konnte und auch füllen konnte mit sich, weiterfüllen konnte. Und Aquila und Priscilla, die hat der Herr auch vorbereitet. Der Herr bereitet alles vor. Er bereitet den Apollos vor, macht ihn zu einem Gefäß, in das er hinein investieren kann, zu dem er sprechen kann, dessen Herz weich ist für das Sprechen Gottes. Und er bereitet die Geschwister vor, die ihn beiseite nehmen. Ja, also es bedarf einer Vorbereitung, so will ich sagen. Und die Vorbereitung finden wir am Anfang von Kapitel 18. Dass nämlich der Aquila, ein Jude, der musste aus Rom fliehen oder zumindest mal sich entfernen. Und dann hat er sich dort in Korinth niedergelassen. Und in Korinth kam dann auch Paulus dorthin. Und sie haben, weil sie beide Zeltmacher waren, haben sie zusammen gearbeitet. Paulus, Aquila, ich weiß nicht, ob die Priscilla mit dabei war, in dem Beruf zu arbeiten. Aber das zeigt auch, der Paulus, der war offen, auch zu arbeiten. Und er konnte, also das Geschäft gehörte ja wohl dem Aquila, und er hat dort als Angestellter mitgearbeitet, kann man ja sagen. Und dann hat er am Wochenende, also am Sabbat, ging er dann in die Synagoge und hat von Jesus erzählt, und von der, als den Christus und von dem Reich, und hat einfach das Wort verkündet. Und die Geschwister waren ja mit dabei. Und dann kamen Silas und Timotheus, und dann konnte Paulus Vollzeit dienen am Wort und hat viel gutes Wort, ja, eine gesunde Lehre, viel Offenbarung über den Herrn und den Christus, den Gläubigen dort gesagt und auch den Ungläubigen. Und es kamen viele dort zum Herrn. Und das hat der Aquila und die Priscilla haben das auch gehört. Und dann konnten sie mit diesem Wort, mit diesem Reichtum, ja, das war nicht für sie allein bestimmt, dass Paulus jetzt zu ihnen gesprochen hat. Und dann, oh Mensch, der Paulus hat zu uns gesprochen. Danke, Herr, dass wir das Vorrecht haben. Auch, ja, aber es floss weiter. Ja, zu dem Apollos. Wahrscheinlich, als sie den Apollos gesehen haben, wussten sie, warum Paulus bei ihnen gewohnt hat. Ja, dass sie einfach ihm auch mehr von diesem Weg zeigen konnten. Und was das für ein Weg war, das erkennen wir auch, worüber sie gesprochen haben. Das sehen wir auch in dem Kapitel, nämlich in Vers 28. Denn mit Kraft widerlegte er die Juden öffentlich, indem er aus der Schrift zeigte, dass Jesus der Christus ist. Das ist ein Unterschied, eine Ergänzung. Es ist noch etwas weiter geworden. Dieses Sehen von dem Herrn. Erst hat er Jesus genau gepredigt, gesagt, was er getan hat in seinem irdischen Leben. Und jetzt redet er von dem Christus. Auf einmal kommt eine neue Kostbarkeit dazu. Dieser Jesus, er ist auch der Christus. Und Christus ist der Gesalbte. Ja, wie wir auch gelesen haben, der dieses Reich Gottes in uns hervorbringt und durch uns hervorbringt. Ja, der einen Willen hat und diesen auch ausführen wird. Und dazu braucht er uns. Und da möchte ich Verse lesen in Apostelgeschichte 2. Da wird es auch noch mal gerade am Anfang aufgenommen, dass Jesus der Christus ist. Das war bei den ersten Verkündigungen immer wieder ein ganz zentraler Punkt. Vers 32. Diesen Jesus, Apostelgeschichte 2, Vers 32. Diesen Jesus hat Gott auferweckt, wovon wir alle Zeugen sind. Nachdem er nun zur Rechten Gottes erhöht worden ist und die Verheißung des Heiligen Geistes vom Vater empfangen hat, hat er dies ausgegossen, was ihr hier seht und hört. Denn David ist nicht in die Himmel aufgefahren. Er sagt aber selbst, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße mache. Und Vers 36, so soll nun das ganze Haus Israel mit Gewissheit erkennen, dass Gott ihn zum Herrn und auch zum Christus gemacht hat. Diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Wunderbar, so eine Offenbarung, dass dieser Jesus, er blieb ja nicht im Tod. Es wurde ja auch gesagt, er ist auferstanden, er ist aufgefahren und er sitzt jetzt zur Rechten Gottes in der Höhe. Er sitzt auf dem Thron und ihm ist alle Gewalt und alle Macht gegeben. Und gerade den Ephesern hat Paulus immer wieder diese Vollmacht des Christus, ja, geschrieben. Also wir können es mal lesen in Epheser 1. Da heißt es in den letzten zwei Versen, dass er den Christus hoch über jede Regierung und Gewalt und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in diesem Zeitalter, sondern auch in den kommenden. Und er hat alle Dinge unter seine Füße getan und hat ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, welche sein Leib ist, die Fülle des, der alles in allem erfüllt. Amen. Es ist wichtig auch zu wissen, dass nicht nur meine Sünden vergeben sind. Ein Jahr später habe ich dann auch Versammlungen besucht von der Gemeinde und dann wurde mir gesagt, der Herr ist auferstanden und er hat den Geist ausgegossen. Und wir empfangen durch den Glauben auch den Geist Gottes. Ich habe einen menschlichen Geist. Gott hat mich mit einem Geist geschaffen. Mit einem Geist, einer Seele und einem Leib. Und wenn ich den Herrn aufnehme, dann nehme ich ihn als den Geist auf, den Geist des Lebens. Johannes 3 sagt der Herr zu Nikodemus, ja, was vom Geist geboren ist, das ist Geist. Ja, wenn dein Geist, dein menschlicher Geist vom Geist Gottes geboren ist, dann ist es dieser vermengte Geist. Dann ist in dir etwas lebendig geworden. Ja, da ist etwas, was vorher nicht da war, in dir lebendig geworden. Und das ist mein Geist. Wunderbar. Wir haben alle einen wunderbaren, wiedergeborenen, lebendigen Geist, die wir den Herrn aufgenommen haben. Und dieser Geist, er möchte uns in alle Wahrheit leiten. Und dieser Geist, er gibt auch Kraft. Er hat nicht nur genau geredet über Jesus, sondern auf einmal heißt es hier, dass Apollos in Kraft von dem Christus bezeugt hat. Ja, und das erinnert uns auch an Apostelgeschichte 1, Vers 8, dass wir Kraft von oben empfangen werden, wenn der Heilige Geist über uns kommt. Ja, und wunderbar, wir haben einen Geist, nicht einen Geist der Furcht, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und des gesunden Sinnes. Und ich glaube, das hat der Apollos auch entdeckt. Ich habe einen Geist. Und in dem Geist wohnt dieser ganze Christus. Und ich bin mit Christus zusammen im Himmel niedergesetzt. Und durch den Geist habe ich Anteil an seinem Leben, Anteil an allem, was er vollbracht hat und auch heute noch vollbringen will. Das ist doch schön, solche Kostbarkeiten zu bezeugen. Und dann geht es, in Vers 18 gibt es noch eine weitere schöne Erwähnung, wie dieses Wort von Aquila und Priscilla, was es hervorgebracht hat, nämlich in Vers 27, den zweiten Teil. Und als er ankam, wurde er denen, die gläubig geworden waren, durch die Gnade eine große Hilfe. Durch die Gnade. Ja, nicht durch eigene Anstrengung, durch eigenes Überlegen, sondern durch die Darreichung der Gnade. Ja, durch das Wort der Gnade. Und das ist das, was wir brauchen, was die Gemeinde baut, wie wir es heute Morgen auch gesungen haben. Wir brauchen diese Gnade. Gott selbst ist Gnade. Alles ist, was ist alles, was nicht die Gnade ist, ist Schaden. Alles ist Schaden, was nicht die Gnade ist. Gnade, Erfahrung des Herrn Jesus Christ. Sie bringt uns im Lauf voran, dass wir den Siegespreis, die Krone erlangen. Und diese Gnade, sie bringt auch hier das Werk Gottes voran. Also das Wort von Priscilla und Aquila war auch nicht für ihn allein bestimmt, sondern mit dem Wort und mit den Worten der Gnade und die Darreichung der Gnade, durch diese Gelenke der Darreichung am Leib, ja, konnte Apollos auch eine Hilfe sein, eine große Hilfe. Ja, die Gnade, sie füllt auf. Sie deckt nicht nur auf, stellt bloß, sondern sie kann auch helfen. Ja, wir haben einen Thron der Gnade, zu dem wir alle Zeit kommen können, um Barmherzigkeit zu erlangen und Gnade zu finden zur rechtzeitiger Hilfe. Und dieser Apollos, er wurde benutzt als ein Gefäß, das Gnade darreicht. Nicht sich selbst, keine eigene Sache machen wollte. So, jetzt bin ich instruiert, jetzt weiß ich, wie es läuft. Und jetzt gucke ich mal, dass ich hier mal mein Werk verrichte. Sondern es war Gnade. Er hat die Gnade, die er empfangen hat, weiterfließen lassen. Und das war eine große Hilfe. In 1. Korinther 3, Vers 6, da möchte ich auch noch auf eine Sache hinweisen. Da heißt es, sagt Paulus zu den Korinthern, ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, aber Gott hat das Wachstum gegeben. Daher ist weder der, der da pflanzt, noch der da begießt etwas, sondern Gott, der das Wachstum gibt. Der aber pflanzt und der da begießt, sind eins, ein Geist. Sie dienen in dem einen Leben, mit der gleichen Gesinnung, mit der gleichen Ausrichtung. Der aber pflanzt und der da begießt, sind eins. Wenn das nicht der Fall gewesen wäre, hätte Gott kein Wachstum gegeben. Wachstum Gottes heißt, es wird in der Gnade gedient. Es wird mit dem Geist gedient. Ja, das Selbst ist im Tod. Und der Geist, er, ja, wie auch in Römer 12, Vers 2, der Geist kann, sogar muss, unsere Gesinnung erneuern, unseren Denksinn erneuern, dass wir wissen, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene. Ja, das wirkt der Geist. Er wandelt uns um in sein Ebenbild. Er wandelt unsere Seele um und lässt uns das erkennen, was Gott tun möchte, wie die Gnade fließen möchte, wie sie überfließen möchte in andere Herzen hinein. Und das kann nur der Herr in uns. Und das, was wir von ihm empfangen haben. Aber er macht es auch nur durch uns. Er braucht Gefäße, die sich einfach ihm öffnen und sagen, Herr, hier bin ich. Füll mich neu mit deiner Gnade. Füll mich neu mit deinem Geist. Herr, ich möchte von dir benutzt werden. Mir ist noch das Wort vom letzten Sonntag im Ohr. Ja, nur wenn der Herr dich in seiner Hand hält, kann er dich auch als sein Werkzeug benutzen. Aber dazu muss ich mich auch unter die mächtige Hand Gottes demütigen, dass er mich neu füllen kann. Also Paulus hat nicht alles gemacht da in Korinth. Er hat gepflanzt. Und dann kam Apollos und hat begossen. Und der Paulus, der ging zurück nach Ephesus. Und der hat dort den Mangel, also den Mangel an Erkenntnis, den der Apollos damals hatte, aufgefüllt. Wunderbar. Er kam dorthin und hat gesagt, hat ein paar Jünger getroffen und habt ihr schon den Geist empfangen? Geist empfangen? Wir wissen gar nicht, dass es einen Geist gibt. Der Apollos wusste es ja zu der Zeit auch nicht. Er hat ja von Jesus gelehrt. Und dann, auf was seid ihr getauft? Wir sind getauft auf die Taufe des Johannes zur Vergebung unserer Sünden. Und und dann hat er diesen Mangel behoben. Der Herr hat ihn benutzt als ein Werkzeug, als ein Gefäß. Und der Apollos hat das, was noch gefehlt hat in Korinth, nämlich das Begießen der Pflanzen, auch übernommen. Und das zeigt, nicht jeder hat alles gemacht. Da war noch Raum vorhanden, wo der Herr andere Glieder des Leibes benutzen konnte, um das Werk voranzubringen. Und das ist Herrlichkeit. Ja, ich habe da mal zwei Sätze aufgeschrieben, möchte mal vorlesen. Da heißt es, auch unser Dienst in der Gemeinde soll Raum für Ergänzungen haben. Denn der Herr benutzt verschiedene Glieder seines Leibes, um eine Sache in Herrlichkeit hervorzubringen. Strebe nicht nach Perfektion, es allein machen zu wollen und ausschließlich nach deiner Gewohnheit. Und ja, wir müssen nicht perfekt sein, aber wir sollen füreinander offen sein. Und für den Herrn, was ich nicht kann, kann ein anderer weiterführen. Ist wunderbar. Also die Woche kam ein Kollege zu mir, wo ich gedacht habe, der hat alles im Griff. Bei dem läuft der Laden. Und dann kam er und hat gesagt, du Matthias, kann ich dir nach den Ferien 2 Schüler schicken aus der einen Klasse? Wir müssen da mal erzieherisch tätig werden. Ich schaffe das so nicht, mit anderen Worten. Da habe ich mich gefreut. Da habe ich gesagt, ja, doch, gern, schick die mal. Und warum? Ich hatte gedacht, ich muss eher zu ihm, weil ich mehr Mangel bei mir gesehen habe als bei ihm. Mehr Bedarf der Hilfe. Aber ja, es ist schön, dass wir alle Hilfe brauchen. Und dass wir einander brauchen. Also die Glieder am Leib, wir haben das ja auch in Römer 12, ab Vers 3. Da heißt es, denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch nicht höher von sich zu denken, als es sich zu denken gebührt, sondern auf gesundes Denken bedacht zu sein, wie Gott einem jeden ein Maß des Glaubens zugeteilt hat. Und jetzt kommt denn. Denn wie wir an einem Leib viele Glieder haben, aber nicht alle Glieder dieselbe Funktion haben. Der Paulus hatte bei den Korinthern nicht die Funktion zu begießen. Zu pflanzen ja, aber nicht zu begießen. Und der Apollos, der konnte begießen. Der hatte diese Gnadengabe. Ja, denn wie wir an einem Leib viele Glieder haben, aber nicht alle Glieder dieselbe Funktion, so sind wir die vielen ein Leib in Christus, aber einzeln ist einer des anderen Glied. Das heißt, die Glieder arbeiten im Leib zusammen, ergänzen sich, ja, füllen den Dienst gemeinsam aus. Und so ist es auch in der Gemeinde. Wir sind alle ein Glied. Jeder von uns ist ein Glied am Leib. Nicht 2, nicht 3 Glieder, ein Glied. Und jeder hat seine Funktion. Und wenn alle Glieder gemäß ihrer Funktion mit dem Haupt verbunden sind und untereinander Handreichung tun und sich unterstützen, ergänzen, dann baut der Leib sich auf. Dann baut der Leib sich auf. Das lesen wir in Epheser 4, Vers 16. Aus welchem der ganze Leib zusammengefügt und zusammengehalten durch jedes Gelenk der Darreichung, gemäß der Wirksamkeit in dem Maß jedes einzelnen Teiles, das Wachstum des Leibes vollzieht zur Auferbauung seiner selbst in Liebe. Und diese Offenheit und dieses Bewegen des Geistes und Wirken des Geistes brauchen wir in der Gemeinde, brauchen wir für den Aufbau. Es ist nicht ein paar dienen und denken, dadurch wird der Leib gebaut. Es geht darum, dass alle Glieder gemeinsam am Leib einander Handreichung tun. Gemäß der Funktion kann ich dem Herrn sagen, Herr, zeige mir, wie ich als Glied an deinem Leib dazu beitragen kann, dass der ganze Leib wächst. Das ist doch wunderbar. Dann kommt die Herrlichkeit Gottes zum Ausdruck. Da komme nicht ich zum Ausdruck, da kommst nicht du zum Ausdruck, sondern es kommt die Herrlichkeit Gottes zum Ausdruck. Und da ist jedes Herz froh gemacht. Wenn ich zum Ausdruck komme, da ist nicht jedes Herz froh gemacht. Aber wenn der Herr zum Ausdruck kommt, dann ist Herrlichkeit zu sehen. Und Paulus sagt, ja, wer ist denn Paulus? Nichts. Und Apollos sind auch nichts, sondern Gott, der das Wachstum gibt. Ja, und der Herr, er wird schon belohnen, wenn wir ihm treu dienen. Aber jetzt nicht nach dem Erhaschen von Belohnung dienen wollen. Ja, dann ist unsere Belohnung weg. Wenn uns andere dann ja, sagen, Mensch, toll, ist die Belohnung weg, kann der Vater dich nicht mehr belohnen. Natürlich, wir sollen nicht kalt gegeneinander sein, aber ein gesundes Denken, ja, nicht höher denken, nicht niedriger denken, ein gesundes, auf gesundes Denken bedacht zu sein. Wie in meinem Leib die Glieder einander funktionieren, so soll es auch im Leib sein. Wir wollen keine Menschen, keine Geschwister, keine Glieder erhöhen, nicht höher denken über uns und über andere, sondern gesundes Denken, auf gesundes Denken bedacht zu sein. Weil die Korinther, die hatten ein Problem. Manche hielten es mit Paulus, haben gesagt, der Paulus, der ist besser, der dient besser oder der ist irgendwie besser. Die haben mehr so sich dem Paulus zugewandt. Sogar Parteiungen gab es wegen Paulus und Apollos. Entweder oder. Für wen bist du? Der pflanzt oder der begießt? Wen findest du besser? Und Paulus, er verurteilt es aufs Schärfste. Geschwister zu erheben, und da, also wenn ich Geschwister erhebe, dann bleiben ja andere niedriger. Also ich degradiere, wenn ich jemanden erhebe, dann degradiere ich andere. Das kann man doch so sagen. Und deswegen sagt Paulus, mit dem möchte ich auch schließen, in 1. Korinther 4, Vers 6. Diese Dinge aber, Brüder, habe ich auf mich und Apollos bezogen, um euretwillen, damit ihr an uns lernt, nicht über das hinauszugehen, was geschrieben worden ist, damit ihr nicht um eines Menschen willen einer gegen den anderen aufgeblasen werdet. Viele Spannungen und viele Probleme, ja, resultieren darin, dass man Menschen erhebt und damit andere etwas niedriger macht. Und es soll nicht so sein. Wir sollen nicht aufgeblasen werden wegen dem einen oder anderen. Sie haben beide mit dem Geist gedient. Es war keine Absicht von niemandem von beiden, sich irgendwie hervorzutun. Und auch wir Geschwister sollen alle Brüder, alle Geschwister, die dienen, ja, nicht emporheben. keine Unterschiede machen, ja, sondern Gott dem Vater Dank sagen für alle Darreichung der Gnade und für alles Versorgen mit dem Geist und durch das Wort. Aber es darf nicht dazu führen, dass Spannungen im Leib sei. Dass der Aufbau geschieht. Es geht um den Aufbau. Wenn solches da ist, wie bei den Korinthern, dann gibt es kein Wachstum. Dann sagt er, ich konnte nicht mit euch reden wie mit Erwachsenen. Milch habe ich euch zu trinken gegeben. Ja, sie waren mit dieser Gesinnung, werden wir nicht erwachsen, sondern wir brauchen die Gesinnung des Herrn, die gesunde Gesinnung gegeneinander und ein gegenseitiges Dienen miteinander durch den Geist. Amen.
Ja, lob den Herrn, Römer 12, Vers 3. Paulus sagt, ich sage durch die Gnade, die mir gegeben ist. Ist es nicht wunderbar, ein Reden durch die Gnade, das heute schon mehrmals zum Ausdruck kam. Der Herr will die Gnade darreichen und er braucht viele von uns die Gnade darreichen, dass etwas fließt zum Aufbau. Es reicht nicht, wenn es ein Einzelner nur wäre. Aber lob den Herrn für die Gnade. Und dann sagt er, jedem unter euch nicht höher von sich zu denken, als es sich zu denken gebührt, sondern auf gesundes Denken bedacht zu sein. Und das gesunde Denken, das hat mir sehr gefallen in diesen Versen. Der Herr möchte uns gesundes Denken geben. Wir erleben ja eine Welt, die nicht gesund ist, weil sie viel in Extreme geht. Der eine ist extrem dafür, der andere ist extrem dagegen. Und alle, hat man das Gefühl, bewegen sich auseinander weg. Aber hier sagt er, wir sollen auf gesundes Denken bedacht sein. Und ich habe ein bisschen nachgeforscht, was im Griechischen dieses gesunde Denken überhaupt ist. Er sagte, es ist nüchtern. Es kommt von der Nüchternheit. Und es kommt von dem Ausgewogensein. Ja, wer macht uns denn ausgewogen? Wer macht uns nüchtern? Wer macht uns gesund? Es geschieht durch seinen Geist. Das ist doch so wunderbar. Wenn wir im Geist erfüllt sind, wenn wir brennend im Geist sind, dann können wir auch gesund sein. Dann brauchen wir nicht in ein Extrem gehen, nicht extrem dafür oder extrem dagegen, sondern dann stehen wir in der reichen Versorgung des Herrn. Wie wir auch gelesen haben, Gott gab uns nicht den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und des gesunden Sinnes. Amen.
Mich haben die Verse in Apostelgeschichte 18 ab Vers 24 sehr berührt. Und ein Jude namens Apollos aus Alexandria stammend, ein beredeter Mann, kam nach Ephesus, der war mächtig in der Schrift. Dieser war im Weg des Herrn unterwiesen und brennend im Geist redete und lehrte er genau über Jesus, obgleich er nur die Taufe des Johannes kannte. Also das hat mich so berührt. Ich muss nicht alles erkennen, nicht alles wissen, nicht alles können, sondern das, was ich vom Herrn berührt habe, das kann ich weitergeben. Und fing er mit Freimut in der Synagoge zu reden. In dem, was der Herr, also das, was der Herr uns im Wort berührt, in der Morgenwache, in unserem Lesen, während des Tages, in unserer Erfahrung, das, was der Herr uns zeigt, das reicht aus, um brennend im Geist zu sein. Das ist so einfach. Ich dachte, muss man noch viel mehr? Nein, das reicht aus. Das, was der Herr uns offenbart hat, da können wir brennend im Geist sein. Das ist so einfach und so kostbar. Und davon können wir mit Freimut reden. Amen.
Brennend im Geist, sagte der Matthias, und das stimmt wirklich, heißt auch offen zu sein. Brennend im Geist heißt auch demütig zu sein. Brennend im Geist heißt nicht, ich bin besonders lebhaft und spreche besonders laut. Das heißt nicht, brennend im Geist zu sein. Aber brennend im Geist heißt, ich bin auch offen, von mir aus auch gegenüber Kritik zum Beispiel. Diese Begebenheiten in der Apostelgeschichte, die stehen ja nicht drin, damit wir schöne Geschichten lesen können, sondern das zeigt uns Menschen, die von Gott uns gezeigt werden, wie er sich Menschen vorstellt, Dinge, wie er es haben möchte. Und wir haben hier Apollos, ein beredter Mann, jemand, der gut reden kann. Er kommt hier, jemand, der wirklich, sagen wir mal, charismatisch reden kann. Er hat diese Gabe, gut zu reden. Und er war mächtig in der Schrift. Er kannte sich gut aus im Wort. Konnte gut reden und er kannte sich gut aus im Wort. Und er war brennend im Geist und lehrte genau oder sorgfältig über Jesus. Und dann heißt er, fing an mit Freimut zu reden. Er war natürlich auch freimütig. Wenn jemand gut reden kann, geht man auch davon aus, dass er natürlich freimütig ist. Muss aber wohl nicht immer sein. Und diesen Menschen, der sehr beredt ist, die Schrift sehr gut kennt, den nehmen Priska und Aquila zur Seite und legen ihm den Weg Gottes genauer aus. Und das hat er auch angenommen. Das ist das, worauf ich hinaus will. Er hat es auch angenommen. Und Priska und Aquila haben nicht gesagt, oh, der kennt sich so gut aus, da sagen wir mal lieber nichts mehr dazu. Der weiß ja schon alles. Beides ist falsch. Der eine ist sehr beredt, kennt sich sehr gut aus in der Schrift, aber ist offen, noch etwas anzunehmen. Und die anderen können ihm auch etwas sagen. Und das führt dann auch dazu, dass er, wenn er weitergezogen ist, dass er denen, die gläubig geworden waren, durch die Gnade eine große Hilfe geworden ist. Ich will nur zeigen, was uns die Schrift vor Augen führt und wie wir auch die Schrift lesen und verstehen können, was der Herr uns zeigt, was es heißt, brennend im Geist zu sein, dass wir auch offen sind und auch im Römerbrief dann ein gesundes Denken haben. Nicht höher von uns denken, aber auch nicht niedriger, das möchte ich dazufügen. Wenn ich mich vorsätzlich niedriger mache, demütiger als es eigentlich ist, das ist eine andere Art der Erhöhung. Wenn ich mich niedriger mache, als es tatsächlich ist, ich hoffe, ihr versteht mich, dann überhöhe ich mich eigentlich, weil ich denke, der andere ist ja niedriger als ich, also mache ich mich noch niedriger. Das ist einfach der Mensch. Der alte, gefallene Mensch. Deswegen sagt Paulus, wir sollen auf gesundes Denken bedacht sein. Das, was wir haben, das haben wir ja nicht erarbeitet. Darauf können wir uns auch nichts einbilden. Was ich habe, das habe ich. Und es ist so, es ist vom Herrn, dass ich das habe. Und so kann ich es auch lassen und annehmen und vom Herrn nehmen. Ja, im Korintherbrief heißt es, was hast du, was du nicht bekommen hast? Alles, was wir haben, haben wir vom Herrn bekommen. Ich kann mir nichts darauf einbilden, ich muss mir nichts darauf einbilden. Was ich habe, habe ich, wie ich bin, so bin ich. Und das setze ich auch ein für den Leib, für den Aufbau. Lob den Herrn dafür.